Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Schön, dass Sie dabei sind, und bei mir im Studio ist Konstantin Schreiber mit dem Nachrichtenüberblick und Patrick Hallatsch gleich mit dem Sport.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
In den vergangenen Wochen vor der Parlamentswahl in Österreich konnten die regierenden Konservativen der ÖVP noch einige Prozentpunkte aufholen. Doch seinen Sieg konnten sie nicht verhindern. Die FPÖ hat mit Herbert Kickl an der Spitze heute die meisten Stimmen geholt bei der Nationalratswahl, zum ersten Mal in der österreichischen Geschichte. Ein Rekordergebnis für die Rechtsaußenpartei mit gut 29%. Doch einen Kanzler Kickl wird es wohl dennoch nicht geben, denn keiner will mit ihm zusammenarbeiten. Und so wird nun schon über andere Koalitionsoptionen diskutiert. Aus Wien berichtet Anna Tillack.
Diese Studenten fiebern der Wahl entgegen. Sie könnte ihre nächsten 5 Jahre entscheidend verändern. Viele auf diesem Wahl-Public Viewing haben, wie auch Lea Schenk, Angst vor einem Rechtsruck.
Es ist einfach furchtbar, wenn du auch merkst, dass mittlerweile Leute, die du mal kanntest, auf einmal da rechte Parolen um sich herschwingen.
Dann um 17 Uhr die erste Hochrechnung. Die rechtsnationale FPÖ liegt mit fast 30% vorne. Jubel bei den Anhängern, die vor allem ihrem Spitzenkandidaten danken, Herbert Kickl. Im Wahlkampf setzte er vor allem auf Remigration und Festung Österreich.
Und dann werden wir daran gehen, diese 29% politisch in diesem Land zu realisieren. Für die österreichische Bevölkerung, damit wieder das zählt, was der Souverän in diesem Land will und nicht das, was manche Obergescheiden sich einbilden.
Für die Österreicherinnen und Österreicher war die Wahl heute eine Richtungsentscheidung.
Ich habe FPÖ gewählt und ich habe immer FPÖ gewählt, denn ich bin ein überzeugter deutscher Österreicher.
Der bisherige Kanzler der konservativen ÖVP landet auf dem 2. Platz. Seine Partei verliert mehr als 10 Prozentpunkte zur letzten Parlamentswahl.
Aufgabe für uns ist es, auf der einen Seite jetzt für die Zukunft genau hinzuschauen, zu sehen, warum Radikalisierte mehr Stimmen bekommen als wir.
Die Sozialdemokraten landen auf dem 3. Platz. Bisher will keine Partei mit Wahlsieger Kickl zusammenarbeiten. Draußen vor dem Parlament kommen spontan Bürger zusammen, um gegen das Wahlergebnis zu demonstrieren. Für die rechtspopulistische FPÖ ist der Abend heute ein Triumph.
Und Nikolaus Neumeier verfolgt für uns den Wahlabend am Parlament in Wien. Nikolaus, ein Triumph also für die FPÖ und eine Niederlage für Kanzler Nehammer, der aber trotzdem die Regierung bilden will. Wie könnte das denn aussehen?
Also es könnte so aussehen, dass es tatsächlich eine Koalition gibt zwischen ÖVP und FPÖ, allerdings nur ohne Herbert Kickl, und das ist nicht vorstellbar. Das hat auch die FPÖ heute Abend noch einmal klargestellt. Und dann gibt es seit Tagen schon die Überlegung, die Alternative könnte eben sein, eine Koalition, eine Dreierkoalition aus der Volkspartei ÖVP, den Sozialdemokraten SPÖ und den bürgerlich-liberalen NEOS. Die mögen sich nicht wirklich, vor allem nicht die SPÖ und die ÖVP. Aber es gibt Schnittmengen im Wirtschaftsbereich zwischen den Liberalen und der Volkspartei. Also das wäre durchaus möglich. Aber das sind Spekulationen. Die Verhandlungen beginnen jetzt erst.
Schauen wir auf den Wahlsieger, die rechtsnationale FPÖ, die sich unter ihrem Spitzenkandidaten Kickl ja nochmal radikalisiert hat. Wie ist ihr Erfolg zu erklären?
Das zentrale Thema der FPÖ, mit dem sie sicher auch die meisten Stimmen geholt hat, war das Thema Migration, also ein harter Kurs in der Migrationspolitik. Wir waren am Freitag nochmal bei der Abschlusskundgebung der FPÖ und da gab es fast den größten Beifall, als Herbert Kickl gesagt hat, Remigration muss jetzt passieren, das sei doch gar nichts Schlimmes. Kickl fährt wirklich den Kurs, keine Asylanträge mehr anzunehmen, was rechtlich zwar gar nicht möglich ist, aber das stößt auf viel Zustimmung in weiten Teilen der österreichischen Bevölkerung. Ein zweites Thema könnte noch sein, der Ärger über die Corona-Politik der Regierung. Davon hat die FPÖ sicher profitiert. Sie hat auch diese Erzählung auch bedient, dass die Regierung das Volk eingesperrt habe und gefährliche Asylbewerber laufen habe lassen. Also auch daher könnten viele Stimmen und viel Zustimmung gekommen sein.
Danke für diese Einschätzungen am Wahlabend aus Wien, Nikolaus Neumeier. Und wir schauen in den Nahen Osten. Dort ist die Lage auch heute unübersichtlich. Während der Iran auffällig ruhig bleibt, beschießt die Hisbollah weiter Israel, obwohl die Terrororganisation nicht nur ihren starken Anführer, sondern seit Tagen immer mehr Infrastruktur verliert durch gezielten Beschuss des israelischen Militärs. Die Menschen im Libanon sind in Aufruhr. Mehrere Hunderttausend sind geflohen, suchen nach sicheren Orten. Aus dem Libanon berichtet Simon Riesche.
Die Innenstadt von Beirut, eine Art Flüchtlingslager unter freiem Himmel. Überall Menschen, die ihr Zuhause verloren oder Angst vor Angriffen haben. Gestrandet nur mit dem Nötigsten. Nicht weit entfernt, Krisensitzung der libanesischen Regierung zur humanitären Lage. Der geschäftsführende Ministerpräsident Mikati mit alarmierenden Zahlen. Wir reden von bis zu 1 Million Menschen im Libanon, die unterwegs sind, von einem Ort zum anderen mussten. Es ist die größte Flüchtlingsbewegung in der gesamten Region und für den Libanon wahrscheinlich die größte der Geschichte. Unterdessen geht der Beschuss weiter. Israels Luftwaffe fliegt auch heute wieder Angriffe auf die Hisbollah im Libanon. Auch wieder im Süden Beiruts. Unten am Boden zeigt sich das Ausmaß der Zerstörung der vergangenen Tage. Hier kam am Freitag der Chef der Miliz, Hassan Nasrallah, offenbar in einer Art Bunker ums Leben. Diese Aufnahmen sollen die Bergung seines Leichnams zeigen. Die Hisbollah feuert ihrerseits heute in Richtung Israel. Kommt ihr jetzt auch der Verbündete Iran zu Hilfe? Israels engster Verbündeter, die USA, offenbar in erhöhter Alarmbereitschaft. Nun, die Rhetorik seitens des Iran lässt vermuten, dass sie irgendwas versuchen werden. Aber wir wissen es natürlich nicht, beobachten alles genau, um zu sehen, ob oder was da kommt seitens der Hisbollah mit dem Iran oder von anderen Milizen im Irak und Syrien. Ein weiterer Konfliktschauplatz, der Jemen. Hier beschießt Israel heute den Hafen der von der Houthi-Miliz kontrollierten Stadt Hodeidah. Die Houthi zählen sich ebenfalls zur Iran-geführten sogenannten Achse des Widerstandes und hatten zuletzt immer wieder Israel attackiert.
Israel umzingelt von Feinden, schwächt einen nach dem anderen, die Hamas, die Hisbollah, die Houthi und damit jedes Mal auch den Iran, den wohl größten Gegner und Erzfeind. Der bislang wohl schwerste Schlag war, als das israelische Militär vorgestern gezielt den Hisbollah-Anführer Nasrallah tötete, den wichtigsten Verbündeten des Iran. In Teheran werden nun demonstrativ übergroße Bilder von ihm aufgehängt und Drohungen gegen Israel ausgesprochen, doch eine militärische Reaktion gibt es bislang nicht. Aus Teheran berichtet Katharina Willinger.
Heute Vormittag im iranischen Parlament in Teheran. Die Abgeordneten rufen Tod Israel, Tod den USA. Dazwischen Bilder des von Israel getöteten Hisbollah-Chefs Nasrallah. Israel werde eine Antwort erhalten, droht der Sprecher des Nationalen Sicherheitsausschusses. Unserer Frage nach einem direkten Angriff des Irans weicht er aus. Die verschiedenen Gruppen der Widerstandsachse werden auf diesen Mord an Nasrallah reagieren. Wir unterstützen jeden, der gegen Israel kämpft und Widerstand leistet. Eine Strategie, die das iranische Regime seit Jahrzehnten verfolgt. Doch Hardliner fordern derzeit lautstark einen eigenen Angriff. Sie werfen dem neuen Präsidenten Pezeshkian vor, Israel kein Kontra zu bieten. Rache muss sein. Weil der Iran seit der Ermordung von Khamenei nicht reagiert hat, ist Israel doch überhaupt nur so mutig geworden. Hamas-Chef Khamenei war Ende Juli bei einem Besuch in Teheran getötet worden, mutmaßlich vom israelischen Geheimdienst. Der Druck der Hardliner auf Präsident Pezeshkian hier vor einigen Tagen auf der UN-Vollversammlung steigt. Heute kündigte er nun an, Israel werde nicht ungestraft bleiben. Konkret wurde auch er nicht. Sein Dilemma: Im Wahlkampf hatte er noch versprochen, die Beziehungen mit dem Westen zu verbessern. Etwas, das ein Großteil der Iraner möchte. Denn die wirtschaftliche Dauerkrise ist neben der Unterdrückung von Menschenrechten das größte Problem im Land. Beim Gedanken an Krieg können daher viele Menschen nur mit dem Kopf schütteln. Wir kämpfen bereits in unserem täglichen Leben. Jetzt auch noch Bomben und Panzer. Das ist doch einfach schrecklich. Bei ihr und vielen anderen herrscht nun wieder einmal angespanntes Warten darauf, in welche Richtung die Politik ihr Land diesmal steuert.
Und wir machen weiter mit dem Nachrichtenüberblick und mit dir, Konstantin.
Abgeordnete mehrerer Fraktionen wollen im Bundestag offenbar eine Abstimmung über ein Verbotsverfahren gegen die AfD erreichen. Einzelne Politiker von SPD, Union, Grünen und Linken haben dafür einen Gruppenantrag ausgearbeitet, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Mit der fraktionsübergreifenden Initiative soll ein Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht angestoßen werden. Für den Antrag sind 37 Abgeordnete notwendig. Vor 80 Jahren ermordeten SS-Truppen im italienischen Marzabotto und umliegenden Orten fast 800 Menschen. Heute hat es eine Gedenkveranstaltung zum Jahrestag gegeben, an der auch Bundespräsident Steinmeier teilnahm. Gemeinsam mit Italiens Staatspräsident Mattarella gedachte er der Opfer. Steinmeier sprach von Tagen in der Hölle und bat im Namen Deutschlands um Vergebung. Das Massaker gilt als eines der schwersten deutschen Kriegsverbrechen in Italien während des Zweiten Weltkriegs. Nach schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in Nepal ist die Zahl der Toten auf mindestens 148 gestiegen. Mindestens 50 Menschen wurden noch vermisst, teilte die Polizei mit. In dem südasiatischen Land hatte es 3 Tage lang monsunartigen Regen gegeben. Am heftigsten betroffen ist die Hauptstadt Kathmandu.
Und wir kommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Da ging es heute torreich zu. In den beiden Sonntagsspielen sind insgesamt 13 Tore gefallen, Patrick.
Ja, das war fast schon wie bei DJ Shelmy. Es war ordentlich Musik drin, gleich 6 Treffer durften sie in Kiel bestaunen beim Duell der Störche gegen die Adler aus Frankfurt. Wo die Hessen sind, da ist eben Spektakel unter der Woche ein 3:3 gegen Pilsen in der Europa League. Heute ein 4:2 Auswärtssieg an der Kieler Förde. Weil Eintracht-Stürmer Mamouche einen überragenden Tag erwischte, wartet der Aufsteiger immer noch auf seinen ersten Bundesligasieg.
Der unaufhaltsame Omar Mamouche. Nahezu im Alleingang besiegt er Holstein. Sprechen will der Ägypter nicht, das tun andere.
Omar ist im Moment sehr gut in Form. Wir sehen halt in ihm vorne jemand, der sehr unangenehm zu verteidigen ist, der in die Tiefe gehen kann, der aber auch mit dem Ball am Fuß gut ist. Und das macht es halt für den Gegner so schwer.
6 Schüsse feuert Frankfurt in den dunklen Trikots ab. Im ersten Durchgang allein 5 davon durch Mamouche. Sein 3. geht rein zur Führung. 1-0 Eintracht. Doch Holstein kommt zurück, weil Koch den kreuzenden Holtby unglücklich, aber folgenschwer trifft. Konsequenz 11 Meter für die Kieler. Ihr erster überhaupt in der Bundesliga. Machino, Ausgleich. Im zweiten Durchgang geht die Mamouche-Show weiter. Die Ecke des Ägypters vergoldet Sturmpartner Matanovic.
Ich glaube, der kann einfach alles vorne. Fehlt nur noch, dass er ein Kopfballtor macht. Aber wirklich, das ist ein Junge, der ist brutal stark. Und es macht einfach enorm viel Spaß, weil er mir auch sehr viel Arbeit abnimmt.
Bevor allerdings der Frankfurter Spaß so richtig beginnt, erzielen die Störche den erneuten Ausgleich. Wieder durch den Japaner Machino. Aber danach stürmen nur noch die Adler. Mit Glück kommt der Ball zur Mamouche, der ihn mit Glück, weil abgefälscht, im Netz unterbringt zum 3:2. Kiels Gegenwehr erloschen, der allgegenwärtige Mamouche legt auf, Toutar schiebt ein, das 4:2 gleichzeitig der Endstand. Am Donnerstag haben sie noch eine 2-Tore-Führung in den Schlussminuten verspielt. In Kiel bleibt die Eintracht bis zum Ende konsequent.
Das ist das, was mich am meisten stolz macht heute, diese Widerstandsfähigkeit, weil wir hatten am Donnerstag ein gutes Spiel, ein enttäuschendes Resultat und damit musst du erstmal umgehen und das haben die Jungs heute super gemacht.
Es ist der 4. Ligasieg in Folge für Frankfurt dank des überragenden Omar Mamouche.
Und es gibt noch eine Steigerung, noch mehr Tore gab es beim Spiel Hoffenheim gegen Bremen. Nach gerade mal 12 Minuten führte die TSG mit 3:0, Fans und Spieler im Dauerjubel. Doch dann gab es eine rote Karte und die Partie kippte. Weil die Bremer in Überzahl ihre Chance nicht nur witterten, sondern auch konsequent nutzten. Einen 3-Tore-Rückstand auswärts gedreht, das gelang Werder erstmals in seiner Bundesliga-Historie.
Er war der Mann des Tages. Jens Day, die drei Treffer des Dänen, allerdings nur ein Highlight in einem echten Spektakel.
Ja, das ist ja ein bisschen unglaublich, aber ich bin froh.
Gerade mal 5 Minuten waren gespielt, als Marius Bülter mit dem Führungstreffer für einen perfekten Start für die Gastgeber sorgte. Und der Hoffenheimer Stürmer nur 3 Minuten später gleich nochmal erfolgreich. Doppelpack perfekt, 2:0 für die TSG. Werder in der Defensive desolat bis dahin. Und in der 12. Spielminute klingelte es zum 3. Mal im Bremer Tor. Adam Loschek diesmal der Torschütze. 3 Treffer in 7 Minuten, mehr Effektivität geht nicht. Doch nach einer guten Viertelstunde diese Notbremse von Nsoki gegen Agu, die Konsequenz rot für den Hoffenheimer. Und in Überzahl Werder jetzt mit ganz anderem Auftreten. Julian Malatini machte den Anfang zur Aufholjagd, nur noch 3:1. Hoffenheim jetzt völlig verunsichert und in der Defensive komplett unsortiert. Jens Day zum ersten Mal erfolgreich. 3:2, Werder wieder dran und danach auch nicht mehr zu halten. 39 Minuten gespielt, Jens Day diesmal artistisch, Ausgleich Bremen. Die Reaktionen der beiden Trainer Ole Werner und Pellegrino Matarazzo entsprechend unterschiedlich. 3:3 der Pausenstand. Nach dem Wechsel Werder sofort wieder das dominierende Team. Die TSG nur noch hinten drin. Aber Jens Day heute einfach überragend sein Dreierpack zum 3:4 Endstand.
Nach dem ersten Tor war die Stimmung in die Mannschaft mit, ich weiß nicht, wie viele Bremer Fans, da war die Stimmung mit uns. Und diesen Flow, wir hatten da, war stark.
Was für ein Spiel, zumindest für Werder, allemal ein Erinnerungsfoto wert.
Vielleicht auch die Tabelle. München auf Platz 1 vor Frankfurt, dahinter Leipzig und Meister Leverkusen. Bremen klettert auf Platz 10, Hoffenheim rutscht auf den Abstiegsrelegationsrang, Bochum ist Vorletzter, Kiel bleibt Schlusslicht. Und jetzt wird's sporthistorisch. Schauen Sie mal, als vor 50 Jahren der Startschuss zum ersten Berliner Volksmarathon fiel, da waren gerade mal 286 Teilnehmer dabei. Das war heute bei der Jubiläumsausgabe des Berlin-Marathons natürlich ganz, ganz anders. Mehr als 58.000 Läuferinnen und Läufer machten sich am Morgen auf die Strecke. Am schnellsten lief sie Milkesa Mengesha aus Äthiopien.
Glücklich, aber erschöpft fällt Milkesa Mengesha ins Ziel. Die 42 Kilometer von Berlin hatten es in sich. Gute 2 Stunden zuvor wurde die Weltelite um den Läufer aus Äthiopien vom regierenden Bürgermeister Wegner auf die Strecke geschickt. Mehr als 58.000 Läuferinnen und Läufer folgten, Rekordbeteiligung beim Jubiläumslauf. Vorn in der Spitze entwickelt sich ein völlig offenes Rennen. Diese 8 Läufer, allesamt aus Äthiopien oder Kenia, liefern sich einen spannenden Kampf um den Sieg. Läufer um Läufer muss abreißen lassen, es geht an die Substanz. Am Ende ein Zweikampf um den Sieg zwischen Cyprian Kotut und Milkesha Mengesha im grünen Trikot. Auf der Zielgeraden am Brandenburger Tor hat der Äthiopier Mengesha die besten Reserven und gewinnt in 2 Stunden 3 Minuten 17. Ich bin extrem glücklich über meinen Erfolg. Ich wollte schnell laufen, es ist aber überragend, dass es zum ersten Platz gereicht hat. Es wird ein äthiopischer Feiertag in Berlin. Tigis Kittema gelingt ein Start-Zielsieg. Sie ist mit 2 Stunden 16 Minuten 42 heute die schnellste Frau und sorgt für einen Doppelerfolg Äthiopiens.
Und wir machen weiter mit einem anderen schnellen Mann, Tadej Pogacar, der Slowene, wurde heute in der Schweiz erstmals Straßenrad-Weltmeister. Außerdem hat er einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher sicher, denn erst als 3. Profi überhaupt holte sich Pogacar die sogenannte Dreifachkrone.
Nach 6 Stunden, 27 Minuten feiert Tadej Pogacar einen persönlich wie auch historisch besonderen Moment. Der Slowene gewinnt erstmals das WM-Straßenrennen und damit auch das Triple aus Giro d'Italia, Tour de France und WM im selben Jahr. Packten zuvor nur Eddie Merckx und Stephen Roach. Ich kann es kaum glauben. Nach diesem Jahr, ich hatte mir so viel Druck gemacht. Besonderer Tag auch für Simon Geschke. Sein letztes WM-Rennen. Der Berliner fährt lange vorne mit. Bei Pogacars entscheidendem Angriff geht's Geschke aber wie allen anderen. Kräfte weg, Folgen unmöglich. Pogacar triumphiert nach einer 50 Kilometer Solofahrt. Auch das historisch.
Und wir blicken jetzt mit Claudia Kleinert auf die neue Woche. Was für ein Wetter erwartet uns denn da, Claudia?
Helge, da wird alles dabei sein. Gewitter, Schauer, es wird häufig nass, zwischendrin auch kurze sonnige Abschnitte. Aber im Grunde Herbstwetter vom Feinsten. Und das haben wir einem Tief zu verdanken. Das liegt im Moment noch über Südengland, wird sich jetzt über den Ärmelkanal in unsere Richtung bewegen. Hier sieht man, da kringelt es sich ein und es zieht dann weiter nach Osten. Liegt die nächsten Tage mehr oder weniger über uns, also nistet sich so ein bisschen ein. Und das bedeutet, mit dem Tief kommt dann auch mal deutlich kühlere Luft zu uns. Stuttgart gerade mal 14 Grad. Nächstes Wochenende scheint es aber schon wieder bergauf zu gehen. Jetzt in der Nacht ist es oft locker bewölkt. Aus Westen aber nähern sich immer mehr Schleierwolken. Gegen morgen früh bringen die auch Regen. Der wird weiter in die Mitte vorankommen. So von Rügen runter bis in die Lausitz bleibt es aber bis zum Abend trocken, sogar mit Sonnenschein. Sonst kann es auch mal kräftiger regnen in der Südwesthälfte. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 10 bis 1 Grad im Bayerischen Wald. Morgen Nachmittag im Südwesten bis zu 20 Grad. Und der Dienstag bringt dann häufig Regen, immer mal wieder Schauer, einzelne Gewitter. Am Mittwoch ein neues Tief und da kommt dann wirklich eins nach dem anderen.
Vielen Dank für die Aussichten, Claudia. Und mit diesen Tagesthemen geht die Woche zu Ende. Hier im Ersten geht es aber natürlich weiter mit Titel Thesen Temperamente. Und da geht es, Konstantin, heute um
den nicht enden wollenden Streit um das Einheitsdenkmal vor dem neuen Berliner Stadtschloss.
So ist es, das gleich in TTT. Und morgen Abend begrüßt Sie hier unsere Kollegin Jessie Wellmer. Kommen Sie gut in die Woche.
Tschüss.
Gute Nacht.